vor zwei Wochen hat meine Frau zu einem gewissen Themenbereich geredet. Aus dem Mose. Ich denke, wir werden dann nächstes Mal die Geschichte weiterfahren. Oder übernächstes Mal. Ich werde noch einen Abschnitt, der vorher war, mit mir anschauen, wo ich denke, ein Abschnitt ist, sagen Sie jetzt mal das so, wo man nicht speziell beachtet, normalerweise. Wo man, denke ich, auch nicht in den Geschichtsbüchern oder in den Filmen auf eine ausführliche Art und Weise beschreiben. Und gleich ist es ein Abschnitt, wo ich ganz fest bleibe hängen dran, wo mich sehr, sehr angesprochen hat, weil ich denke, es ein Abschnitt ist, wo nie mehr in dieser Art und Weise überhaupt die Bibel vorkommt. Und ich muss sagen, dass es eigentlich in meinen Augen hochspektakulär ist. Ich werde mit euch anschauen, was der Herr mit dem Mose für einen Umgang hat. Es gibt dazu einen Abschnitt, der auch wieder von mir aus gesehen spannend strategisch positioniert ist. Wir haben ja vor gewisser Zeit angeschaut, wie die Stiftshütte. Und spannend beim Lesen ist mir wieder etwas aufgegangen, wo ich garantiert das Teaching zum Thema Stiftshütte eingebaut habe. Und zwar, ja, was heisst Stiftshütte eigentlich? Ich habe festgestellt, die Elbenfelder Bibel vorgenommen, den Begriff Stiftshütte gibt es nicht in der Elbenfelder Bibel. Der existiert nicht. Und das war schon interessant von dem. Okay. Und das bewusst als kleine Klammerbemerkung einfügen, weil das gerade zu dem passt, dann auch. In Elbenfelder heisst es die Wohnung des Zeltes der Begegnung. Die Stiftshütte wird dort als Zelt von der Begegnung bezeichnet. Und zwar ganz konsequent. Den anderen Begriff finde ich nicht. Und wenn wir daran denken, was ich erzählt habe dazu, ist, denke ich, der Begriff, auch wenn er natürlich nicht ganz so ringläufig ist wie der andere, doch sehr, sehr viel präziser. Weil, was ist eine Stiftshütte schon, oder? Die einzige Assoziation, mit mir, wo mir in den Sinn kam, ist zum Thema Stift, kopflose Niete. Und ich würde sagen, hat das relativ wenig mit dem zu tun, was die Begrifflichkeit von dem Haus, von dem Zelt ausmacht. Und ich habe mir gar nie gross Gedanken gemacht von dem her. Und einfach festgestellt, okay, der neue Begriff, der gefällt mir eigentlich viel, viel besser. Das Zelt von der Begegnung. Und das ist genau das, was er auch war. Und genau so fängt nämlich auch der Abschnitt an, den ich heute mit euch anschauen möchte, wo dort ist, wo der Mose die Strafpredigt für die Sünde mit dem goldenen Kalb abgeschlossen hat. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Das heisst, der Mose war 40 Tage auf dem Berg oben, kommt zurück. Das Volk Israel war völlig durcheinander, hat völlig die Richtung verlagert. Das haben wir ja schon mal ausführlich geredet. Und bekommt dann eine strenge Korrektur vom Herr für das absolute Vergehen und den Götzendienst, den sie gemacht haben. Sagt aber nachher, dass er gleich ihnen vorausgehen will und sie gleich ins verheißene Land führen will, dass er aber nicht unmittelbar Witne wird sein, weil er doch ein Problem hat mit dieser Halsstarrigkeit und mit dem Zustand von der Sünde von gewissen Leuten, die sie einfach nach wie vor nicht unbedingt wirklich davon ablassen wollen. Und nachher kommt der Abschnitt. Das 2. Mose 33, ab Vers 7. Da sagt Mose aber, nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Zelt der Begegnung. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zum Zelt der Begegnung vor das Lager. Und siehst du, also, wir wissen, wenn die Stiftshütte genau beschrieben, das Zelt der Begegnung, das ist außerhalb vom Lager gewesen, von dem her. Und dort sind die Leute nachher, und der Mose hat es dort hergestellt, jetzt das Zelt. Und jetzt kommt für mich so ein Abschnitt, wo die Stellung von dem Mann zum Volk und die Stellung vom Herr zum Mose ganz interessant darlegt. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf. Und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Das ist noch spektakulär. Überlegt euch das mal, wir reden von 1 Million Leuten oder 1,5 Millionen Leuten, die dort sind. Oder? Und jedes Mal, wenn der Mose aufgestanden ist und zur Stiftshütte gelaufen ist, ist das ganze Volk aufgestanden. Und da sind wir heute weit, weit weg davon. Irgendjemandem auf diese Art und Weise eine Ehe zu bieten. Und gleich ist es etwas, was im Neuen Testament widerspiegelt wird, wie sich das sichtbar geäußert hat, weiss ich nicht. Wenn der Paulus oder Petrus oder Paulus, der Thessalonicher, glaube ich, schreibt, die euch lehren und am Wort dienen, die halten wir doppelter Ehrenwert. Und das sind Begrifflichkeiten, die immer wieder vorkommen, dass die einem vorstehen, dass man die so ehren und so achten. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, das einem relativ schnell abhanden kommt. Ich weiss noch ganz gut, als ich angefangen habe, vor 10 Jahren in Carbogen, dass ich Leute, die eine höhere Stellung haben, schon etwas, wo man noch so ehrfürchtig begegnet ist. Das ist noch, wow, das ist jetzt eben der Chef von der Chef in dem Sinn, oder? Das ist der, der die Firma in die Welt gerufen hat oder was auch immer. Und dem hat man schon noch, gut, das war ja wirklich ein Patron, dem hat man schon noch Ehrerbietung vorbeigebracht. Der hat entsprechend können, etwas erzählen können. Und das ist für mich eine etwas zweideutige Situation gewesen. Und gleich ist es vielleicht annähernd in die Richtung gegangen, die das hier beschreibt. Wie das Volk Israel einem Mose gegenüber gestanden ist. Hey, der Mann ist aufgestanden, das ganze Volk steht auf und wartet, bis er in diesem Zelt ist. Das heisst, der Mann hat schon noch Achtung in seinem Volk. Das war nicht einfach ein Kollege von irgendjemandem. Oder? Und mir ist das wirklich ins Auge gestochen. Und ich habe das Gefühl, da ist schon noch irgendein Geheimnis drin. Dass wir Leute, die uns dienen, und ich sage, das ist wirklich nicht für mich, ist mir wichtig, dass wir die wirklich ehren und achten. Und ich denke, es ist nicht die Idee, dass wir heutigen Tags, ich sage es jetzt mal so, aufstellt, wenn irgend eine Persönlichkeit im kleinen Rahmen rausgeht und etwas macht, dass man wegen deren aufsteht. Oder? Man macht es an einer Hochzeit. Das ist interessant. Dort macht man es noch. Oder? Dort steht man noch auf. Für Brut und für Brütigam. Man tut natürlich das die Ehre bieten. Oder? Ich denke, in anderen Ländern läuft das vielleicht schon noch ein bisschen anders als bei uns. In der ganzen westeuropäischen Kultur von dem her. Und das ist schon noch so etwas, wo mich schon noch sehr, sehr angesprochen hat. Und ich sage, das ist schon noch spannend, wenn man das so sieht, wie das Volk dem Mann gegenüber sich verhalten hat. Oder? Und dann ist der Mose in das Zelt gekommen. Oder? Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Das heisst, der Mose ist rausgegangen zum Zelt der Begegnung und der Herr ist gekommen und ist ihm begegnet. Darum gefällt mir der Begriff viel, viel besser als Stiftshütte. Mit Stiftshütte kannst du ja rein Sprache gar nicht viel anfangen, oder? Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen und sie standen auf und fielen nieder, steht am anderen Ort, ein jeder in seines Zeltes Tür. Früher hat man das noch gemacht. Man sieht das noch in den alten Filmen, dass noch vor 300-400 Jahren ist das noch gang und gäbe gewesen, weil der König oder der Herrscher irgendwo aufgestanden ist, dann sind die Leute niedergefallen, die Untergebenen, oder? Heute, wenn der Bundesrat Leuberg oder irgendeiner vorbeikommt, sagt, den kenne ich noch, oder? Und fertig, oder? Man ist einfach noch gewundrig und neugierig. Und vielleicht hat man schon noch ein bisschen so einen Rest von dieser Achtung dieser Person gegenüber. Aber irgendwie ist unsere Perspektive in dieser Hinsicht komplett verloren gegangen. Natürlich sind wir irgendwie völlig verloren. Die Leute, wir ziehen nur noch über die Bundesräte hinweg, weil sie irgendeinen schwachsinnigen Entscheid treffen und haben das Gefühl, das ist der Letzte, das hat jemand besser gemacht. Oder? Dabei haben die eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und ich glaube, wir sehen das nicht. Es geht mir genau gleich. Es fällt mir selber auf, wenn ich über das rede, denke. Und ich habe irgendwie auch gesehen, gerade die Situation vom März mit Libyen, das war ja wirklich etwas, wo, oder? Weiss nicht, was für Forderungen Das braucht unglaubliches diplomatisches Gesicht und unglaublich dicke Haut, für so etwas überhaupt zu machen. Da hat man schnell mal gesagt, blablabla, und irgendwelche blöden Kommentare gemacht, oder? Aber wenn man in dieser Situation steht, da geht uns allen postwendend das Herz in die Hose. Oder noch weiter runter. Da haben wir keine Chance. Und irgendwo daheim, in der verschlossenen Tür, können wir das Maul aufreißen und irgendwie da gross lästern über die Schwachsinnigkeit von dieser Entscheidung, was auch immer. Und euch finden gewisse Entscheidungen, die gewisse Leute getroffen haben, nicht optimal. Und finden auch, es ist nicht unbedingt auch das, was uns vertritt als Nation. Whatever. Ich merke, und das sage ich immer, ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht. Mir würde es garantiert den Nuki rausgetatschen in der politischen Situation. Oder? Das kommt garantiert nicht gut. Oder? Und ich merke, ich bewundere die Leute. Auf die einen Seite denke, das ist ja richtig so, weil das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Und damals hat man wirklich den Mose noch bewundert. Dass er das hausstarrige Volk geführt hat. Oder? Man ist aufgestanden, als der Mann zum Zelt gelaufen ist. Und wenn der König aufgestanden ist, früher sind sie alle aufgestanden, alle untergeben, haben sich geneigt und der Mann ist durchgelaufen. Und wenn er vorbei war, hat man ihm nachgeschaut und nachher irgendwann ist er mit wieder seinem Geschäft nachgegangen, oder? Man kommt noch zu einem After in Sinn, oder? Wo plötzlich die Magd merkt, dass das der Königssohn ist. Und geht sofort auf die Knie. Das hat sich einfach gehört. Und das ist noch nicht wirklich lang her, wo die Situation sich abspielt. Heutigen Tags denke ich eben, wenn ein Bundesrat kommt oder wer auch immer in einem anderen Land, westeuropäisch oder mitteuropäisch, denke ich, okay. Ich weiss noch, ich habe Merkel gesehen, in Italien in der Ferien, oder? Okay, es war eine Ferie, aber trotzdem. Irgendwie haben wir dort komplett die Relationen verloren. Und ich habe nicht das Gefühl, wo das wirklich nur gesund ist. Ich habe das Gefühl, es ist gut, wenn wir lernen, wieder ein bisschen die Obrigkeit, die Vorgesetzten, die uns dienen, als Leiter wirklich zu achten. Weil ich denke, dass dort das Geheimnis dahinter ist. Und mir kommt gerade im Joshi seine Gesichtsprobe hin, da hat so einen Geld, der Inkas, das ist einfach der Inka schlechthin gewesen. Und dem, von dem ist einfach jeder niedergefallen und der ist einfach der Chef gewesen, oder? Punkt. Und der hat bestimmt, und es hat Nachteile, es hat aber auch Vorteile gehabt, dem Ganzen hin, von dem her, oder? Und das Ganze, denke ich, hat eben auch seine guten Seiten. Ich denke, es ist gut, wenn wir das lernen, richtig kombinieren von dem her. Und wenn die Leute entsprechende Achtung erbieten, aber so nicht übertrieben und sie vergöttern, ist auch nicht die Idee. Ich glaube nicht, dass es so war, offensichtlich nicht. Sie hat sich nicht in Kürze das Goldes Kalb gemacht und gefunden, wo der Mann Gottes wieder ist, oder? Vergöttert haben sie ihn nicht und gleich haben sie ihn wirklich geachtet, oder? Und jetzt kommen wir zu dieser Situation, zu dem Gespräch zwischen Mose und dem Herrn, das mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und wo ich denke, wo einen absolut nachhaltigen Eindruck auch bei Mose hinterlassen hat. Ich kann das schriftlich belegen, dass es hat. Nachher kommen wir dann noch dazu, oder? Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Wenn wir uns das nur halbwegs versuchen zu überlegen, ist das absolut spektakulär. Der Herr hat mit dem Mose 1:1 geredet. Die zwei, der Mann und Gott, haben einfach zusammen geredet. Und wir finden in der Bibel nie mehr eine solche Beziehung zwischen einem Mensch und dem Herr. Nie mehr. Das ist nicht zu unterschätzen. Nie mehr. Nicht einmal mehr annähernd. Ein Elia begegnet ihm noch durch einen Hauch. Anderen Propheten erscheint er als Bild. Jesus hat mir gesehen, das ist etwas anderes, das ist klar. Aber ich sage Mensch, oder? Aber niemand hat nur annähernd so eine Connection, so eine Beziehung gehabt zum Herr wie der Mose, oder? Und die Beziehung, die war absolut persönlichst gewesen, oder? Oder? Und da heisst nachher, dann kehrt er zurück ins Lager. Aber sein Diener und Jünger, Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus dem Zelt der Begegnung. Und das ist für mich wieder eine ganz, ganz spezielle Situation von dem Josua, der als Nachfolger schon damals ganz klar definiert war, das sieht man jetzt schon, der ist aufgesetzt worden als Nachfolger von Mose. Ist dann auch geworden. Der war in dem Zelt von der Begegnung am allernächsten zum Mose. Alle anderen waren irgendwo weit weg. Er war außerhalb des Lagers. Er war nicht im Lager, er war außerhalb des Lagers. Josua, der Sohn Nuns, der war dort, nebendran. Und hat das alles aus nächster Nähe auch miterlebt. Oder? Und jetzt kommt so eine Situation, wo der Mose in dieser Stiftshütte, der am Zelt der Begegnung ist und mit dem Herrn redet. Oder? Und Mose sprach zu dem Herrn: Siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde und sieh doch, dass dies dein Volk ist. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist noch eben arrogant. Oder? Der Mose redet so zum Herrn. Und sagt, Herr, du hast mir gesagt, ich soll dein Volk rausführen. Aber du sagst mir nicht, wer mit mir schickst. Oder? Du sagst zwar, du kennst mich mit Namen, du weißt, wer ich bin, und wir reden zusammen, aber sag mir einfach doch noch mehr, wer du bist. Das ist das, was er sagt, schlussendlich. Ich will noch mehr wissen, wer mit mir zieht, um das Volk schlussendlich in die Freiheit zu führen, ins verheißene Land zu bringen, oder? Und schließlich ist es dein Volk und nicht mein Volk, oder, wo ich da führe. Darum sag mir, wer du bist. Oder? Und der Herr sagt, er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Er sagt ihm, was ist das? Ich komme mit dir, mein Angesicht wird dir vorausgehen. Und du wirst mit mir laufen. Und du wirst Ruhe finden, oder? Und ich denke, wir hoffen irgendwann ganz fest, dass wir ein bisschen den Himmel sehen, oder? Irgendwann mal ein das Fenster vom Himmel aufgehen, oder? Und ein bisschen etwas sehen von dieser Herrlichkeit, oder? Und manchmal haben wir so Situationen, wo wir wirklich merken, okay, da ist jetzt wirklich der Herr da gewesen. Das war eine Anbetung gewesen, oder eine Zeit gewesen, oder ein Teaching gewesen, oder eine Begegnung gewesen mit jemandem, wo wir merken, das ist wirklich jetzt der Herr, der mir einfach begegnet, oder? Wo mir einfach auf eine ganz kleine Art und Weise in die Nähe kommt. Oder? Und von dem leben wir. Ein Weg. Oder? Der Mose redet mit dem Herrn und sagt, wer kommt mit mir? Wer sagt mir's? Oder? Und dann geht er weiter, hört nicht auf. Oder? Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll er erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf Erden wohnen. Wie denke ich? Ich als der, der jetzt hier eine Gruppe von Leuten mit dem Herrn unterwegs ist, wie denke ich, wie nach, dass der Herr mir kommen könnte? Das ist die Frage, die ich mir fast stellen in diesem Ganzen. Das ist nicht meine Gemeinde. Das ist nicht unsere Gemeinde, von meiner Frau und mir. Das ist dem Herr seine Gemeinde. Und ich hab mir dann überlegt, hey, Herr, ich wette schon noch, wirklich, wenn ich das darf, ich wette schon noch mehr sehen. Ich wette schon noch mehr spüren, wie nach, dass du mit mir unterwegs bist. Und gerade die letzten haben wir ein paar Situationen, wo wir merken, wo doch herausfordernd sind. Und ich will die Bewusstsein nicht ausführen. Und gleich merke ich, in dieser herausfordernden Situation ist für mich entscheidend zu wissen, dass das, was ich hier mache, nicht mein Werk ist. Sondern dass ich weiss, ich bin nicht alleine unterwegs. Ich bin mit dem Herrn unterwegs und der Herr kommt mit mir. Und dann ist es für mich natürlich umso besser, je näher ich den Herrn kann spüren und kann erleben und merken, er ist wirklich dabei. Er ist wirklich drin in dem Ganzen, was wir machen. Oder? Und nicht irgendwo unter ferner Liefen, mal dort irgendwo weit weg ist noch der Herr. Oder? Und ich merke, die Intimität von dieser Beziehung, die der Mose da mit dem Herr gehabt hat, also in die Richtung möchte ich schon noch unterwegs sein. Ich wünsche mir schon noch viel mehr, dass ich und dass wir noch viel, viel näher mit dem Herr unterwegs sein können. Ich glaube ganz fest, dass es nicht so ist, dass wir Jesu nachwerden kommen wie der Mose. Das ist fraglos. Fraglos. Das ist für mich nicht einmal ein Ansatz wert. Weil er hat damals das einzige Licht, das der Welt hatte, im Herr geführt. Das einzige. Oder? Und er hat offen die Aufgaben, wir kennen die Aufgaben, wir haben gemerkt, wie das auf und ab geht mit dem Volk Israel. Er hat auch eine unglaubliche Nähe vom Herrn gebraucht. Weil das Volk jetzt einfach, ja, doch nicht ganz einfach ist, oder? Jetzt sind die Menschen heute einfacher geworden. Ich glaube, ich lasse euch bei dieser Frage stehen und weiter. Und der Herr reagiert wieder drauf und sagt, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und er sagt, er kommt ihm noch näher und sagt, lass, ja, ich kenne dich. Und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich werde vorausgehen, auch um zu zeigen, dass ich dich und mein Volk gewählt habe, um das in das Land zu führen. Oder? Und jetzt kommt eigentlich von meiner Seite, das ist die ultimativste Aussage von einem Mann, die ich in der Bibel überhaupt finde. Oder? Dann kommt der Mose und sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Oder? Herr, ich will dich sehen. Und ich finde es wirklich spektakulär, wie der Herr auf das reagiert. Der ganze Dialog, den der Mose da mit dem Herr hat, der Herr merkt zu 100%, dass da keine Arroganz drinnen ist. Der Herr kennt das Herz von Mose und weiss ganz genau, der Mann, der will mich sehen, für das er das machen kann, was ich ihm als Auftrag gegeben habe. Und nicht zu können sagen, hey, ich habe den Herr gesehen. Oder? 4. Mose 12 steht etwas ganz, ganz Spannendes über den Mose. Ihre Situation, was mir erzählt hat, und ich denke, sie hat das auch angesprochen, kann ich mir an. 4. Mose 12, 3 heisst, aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Das ist ein Statement, wo einfach, denke ich, absolut an einem speziellen Ort steht. Mose war ein demütiger Mensch, mehr als alle Menschen auf Erden. Wegen dem war so ein Dialog möglich gewesen. Nur weil der Herr gewusst hat, der Mann ist von ganzem Herzen demütig. Ich kann mit dem Mann so reden. Ich kann dem Mann so nachkommen, wie keinem anderen auf dieser Welt. Und ich werde niemandem Mann so nachkommen wie dem Mose. Und dem Mose wirklich eins zu eins begegnen. Und er redet mit mir. Immer und immer wieder, oder? Und er kommt daher und sagt, redet mit dem Mose und sagt, los, jetzt sage ich dir wie nach, dass ich dir kommen kann. Für dass du nicht stirbst. Und er führt raus und sagt, und er sprach, der Herr, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und ich finde das interessant, was der Herr anfasst. Also, ich werde alle Güte dir kundtun. Und wenn wir nur ein klein spüren, Affen, was das heisst vom Herr seine Güte, dann wird uns das einfach absolut rückwärts überschlagen. Ich werde dir all meine Güte kundtun. Ich werde dir zeigen, wer ich bin. Und als erstes bin ich gnädig, dem, wo ich gnädig bin, und erbarme mich dessen, wo ich mich erbarme. Oder? Das bin ich. Oder? Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Oder? Da ist eine Grenze, die kann ich nicht zulassen. Irgendwo bin ich einfach für dich als Mensch in dieser gefallenen Form, wie du existierst momentan auf Erden, nicht begegnbar. Du stirbst einfach schlicht und ergreifend, wenn du in meine Gegenwart kommst. Du machst es einfach nicht verleiden. So heilig, wie ich bin. Du stirbst postwendend. Oder? Und das ist der Herr. Oder? Das ist schon das, was der Herr sagt, wenn ich mit dem Volk würde ziehen, ich würde es vertilgen. Weil er eben so heilig ist. Dass er das einfach nicht mehr verleiden. Und es ist schlicht und ergreifend so, wenn es darum geht, wer überlebt, ob der Herr oder irgendetwas anderes, Das ist ein No-Brainer. Das ist 100% der Herr und alles andere wird einfach untergehen, oder? Und er will das nicht von Mose. Lass, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Aber, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf den Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dir halten. Bis ich vorübergegangen bin, dann will ich meine Hand von dir tun und darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und wenn man das vorstellt, das gibt mir Gänsehaut. Wirklich, wenn man das vorstellt, der Herr sagt Mose, schau, es ist so, ich lasse dich so lachen kommen wie niemand anders. Ich stelle dich dort in den Felsspalten rein. Und in der Zeit, wo du mich noch gesehen hast, habe ich meine Hand vortragen, weil sonst überlebst du einfach nicht. Und sobald ich an dir vorbei bin, meine Hand habe, dann kannst du mich sehen. Dann kannst du meine Herrlichkeit sehen von hinten, oder? Du darfst mich sehen von hinten, aber mein Gesicht darfst du nicht sehen, weil das überlebst du nicht. Und die Nähe, die ist unmatched. In Englisch geht es besser als Deutsch, sorry. Es gibt keinen Vergleich dazu, oder? Es gibt keinen Vergleich dazu in der Bibel, wo jemand so nachher herkommt wie der Mose. Und der Umgang, den der Herr mit dem Mose hatte, der hat mich einfach echt beeindruckt. Der hat mich einfach fasziniert und hat mir gesagt, in diese Richtung will ich gehen, ich komme nie dorthin, will ich auch nicht. Das schaffe ich nämlich gar nicht. Aber ich will doch noch näher kommen zum Herrn und ich darf zum Herrn gehen. Ich darf zum Herrn gehen und sagen, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Noch ein bisschen mehr von deiner Herrlichkeit. Zeig mir noch ein bisschen mehr, wer du bist und wie du bist. Aber der Mose hat das nicht gemacht für sich. Sondern damit er sein Volk kann führen kann. Dem Herrn sein Volk kann führen. Darum hat er gesagt, Herr, zeig mir einfach, mit wem ich unterwegs bin. Ich will so viel wie möglich von dir sehen, damit ich weiss, für wen ich das hier überhaupt mache. Oder? Und ich denke immer wieder, auch bei den Propheten, die haben ja zum Teil Begegnungen gehabt mit dem Herrn und Bilder gehabt mit dem Herrn, wo er nachher Kraft gegeben hat, für Jahre absolut einen Schwachsinn zu machen. Weil der Herr ihnen das gesagt hat, ich denke, er hat Ezekiel, oder? Wo ein Jahr lang oder noch mehr auf der Seite liegt und irgendwelche komische Brotfladen frisst, oder? Wo über Kuh mischt. Da, oder? Weißt du? Das hausstarrige Volk 40 Jahre lang durch die Wüste führen. Das machst du nicht einfach so aus dem Nichts raus. Da brauchst du einfach die Begegnung mit dem Herrn. Und der Ezekiel hat die gehabt, Jesaja hat Begegnung gehabt, die grossen Propheten, oder? Ein Elia hat Begegnungen gehabt mit dem Herrn mehrmals, so, oder? Nachdem er von der Isabel davon gesagt hat, ist er, was machst du da? Fragt mir der Herr. Und zieht dann ihm vorbei, in einem leisen Säuschen. Und nachher bekommt er Kraft, für x Tage ohne etwas zu essen, zu trinken, einfach zu säckeln, oder? Das ist auch wieder so eine absolute Gottesbegegnung, die einfach der Mensch ultimativ verändert. Oder? Und die hier ist eine Begegnung, die ich denke, die eben unvergleichlich war mit irgendeiner anderen. Und so ist der Mose beim Herr oben 40 Tage, 40 Nächte ohne zu essen, ohne zu trinken. Oder? Medizin ist ein absolutes Phänomen, logischerweise. Oder? Aber beim Herr offensichtlich kein Problem. Jetzt haben wir schon zweimal gemacht, das ist das zweite Mal. Jetzt schon gemacht, bevor das Goldige Kalb gemacht wurde, ist das nach dem Goldige Kalb noch einmal. Aus Interesse ist das Volk kein Goldige Kalb mehr gemacht, das zweite Mal. Wenigstens das haben sie gelernt. Das ist das, was mir aufgefallen ist noch dabei. Ein gewisser kleiner Lerneffekt war da. Gewesen, ja. Es muss nicht aus Gold sein, es hätte aus einem anderen Metall können sie jetzt noch einen Haufen gehabt. Das stimmt übrigens nicht, sie haben dann x 100 Kilo zusammengelegt für die Stiftzelt. Die ganze Tonne haben wir auch festgestellt. Nachher, nicht vorher. Also es hat noch etwas gehabt. Aber auch nicht mehr so viel. Sonst haben sie müssen trinken, oder? Und nachher kommt es zum Abschließen von dieser Geschichte irgendwie, kommt die Situation, wo der Herr Mose sagt, los, jetzt holst du noch einmal zwei Gesetzestafeln zweig, sonst hast du die anderen zwei verschlagen, oder? Und dann schreiben wir das noch einmal drauf, was wir drauf hatten, oder? Und macht nachher einen Kurzabriss von dem Gesetz, wo wir einmal angeschaut haben, die vielen, vielen Ordnungen. Einfach gewisse Sachen bewegt er noch einmal raus. Und sagt einfach die Mose noch einmal, was er einhalten soll, oder? Von dem her, oder? Und offensichtlich hat die Begegnung mit Mose scheinbar absolut nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Jedenfalls, als er die Steine behauen hat und am nächsten Tag musste raufgehen für die 40 Tage. Das erste, was er macht, wo er dort herkommt, oder? Wo der Herr vorübergeht, das heißt, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, 2. Mose 4,6, Herr, Herr, gnädig, barmherzig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ohne Schlaf lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins 3. und 4. Glied. Das ist nicht das, was er ausspricht, oder? Also, was er ausspricht nachher, wo er das nächste Mal wieder der Herrlichkeit vom Herrn begegnet, oder? Und das heisst dann, und Moses neigte sich eilends zur Erde und betete an, oder? Also, es muss noch ziemlich eindrücklich gewesen sein. So, dass der Mose gemerkt hat, ja, das ist schlicht und greifend einfach ein heiliger Gott, oder? Und er fällt nieder und betet nach und bittet wieder einfach um Gnade, oder? Und bittet dann noch um sein Volk, das so einen absoluten Bockmist gemacht hat, oder? Und der Herr sagt dann, oder? Siehe, ich will einen Bund schließen vor deinem ganzen Volk, will Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern und das ganze Volk in dieser Mitte, dessen Mitte du bist, soll das Herrn Werk sehen, sorry, dann, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Halte, was ich dir heute gebiete. Und er verspricht ihm, nein, ich komme mit dir und ich werde ein Wunder tun in der Mitte von diesem Volk. Immer noch, trotzdem. Oder? Und da soll niemand sagen, der Herr sei nicht gnädig, wir kennen das Volk Israel bis dahin, weil manchmal sie gemotzt haben gegen ihn und gegen Mose und irgendwelchen Schwachsinn zum Gesicht ausgelassen haben und irgendetwas versucht haben. Und jedes Mal sagt der Herr, ich bin gnädig. Oder? Und dann sagt er, los, ich werde vor der Herz sein und alle Völker ausrotten oder ausstoßen, die in dem Land sind, wo ich dir geben will. Oder? Und gibt ihm dann ein paar Ordnungen. Und die Ordnungen, der Herr kennt sein Volk. Die Ordnung hat er nicht gegeben für nichts. Das heisst da im Vers 12, hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen, ihre Steinmale zerbrechen, ihre heiligen Pfähle umhauen, denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr heißt ein eifernder Gott. Hüte dich, einen Bund zu schließen mit den Bewohnern des Landes, damit sie, wenn sie ihren Göttern nachlaufen und ihnen opfern, dich nicht einladen, du von ihrem Opfer essest und damit du für deine Söhne ihre Töchter nicht zu Frauen nimmst und diese dann ihren Göttern nachschlaufen und machen, dass deine Söhne auch ihren Göttern nachlaufen. Du sollst dir keine gegossenen Götterbilder machen.
Das Erste, was er macht, er kommt mit dem, wo gerade vorher das Volk einfach schlicht und ergreifend ihr nicht gemacht hat, das Götterbild gegossen, oder? Und für die, die Geschichte vom Volk Israel ein bisschen kennen, die wissen jedes Mal, wenn das Volk Israel nicht wirklich konsequent mit dem Herrn unterwegs ist, ja, das Volk, ja, die haben noch schöne Kühe und noch schöne Tierchen, die behalten wir noch und die Frauen gefallen wir auch noch, die nehmen wir auch noch. Wenn es sich Kampf geht, wie es früher übrigens üblich war, ist das nicht so, dass das irgendetwas Spektakuläres ist, das war einfach damals noch so eine Seite gewesen, oder? Jedes Mal hat es einen Buff gegeben. Jedes Mal hat es einen Buff gegeben. Irgendwann sind sie dem Gott nachgelaufen, dem Gott nachgelaufen. Der Schluss hat sich dazu geführt, dass das ganze Volk Israel und der Stamm Juda alle auf Babylon in die Gefangenschaft gekommen sind. Und zwar genau wegen dem. Genau wegen dem. Und damals hat das der Herr ihnen gesagt, bevor sie 40 Jahre durch die Wüste gelaufen sind und hunderte von Jahren Richter gehabt und hunderte Jahre Verkönigung gehabt und dann schlussendlich trotz allem in die babylonische Gefangenschaft gelandet sind, genau wie sie das nicht gemacht haben. Oder? Der Herr hat schon gewusst, warum er das sagt. Ja, was heisst das für uns heute? Können wir da so etwas rausnehmen? Ja, sehr viel sogar. Wenn wir bei irgendetwas in unserem Lebensland noch andere Bereiche dulden,
dann könnt ihr garantiert sicher sein, dass in diesen anderen Bereichen irgendwann der Absturz wird kommen. Das ist so. Das ist einfach Fakt. Das heisst, wenn ich ein Problem habe mit Geld, dann irgendwann wird über das Geld fallen. Wenn ich ein Problem habe mit Stolz, wird irgendwann über den Stolz fallen. Wenn ich ein Problem habe mit Minderwertigkeit und mit dem Partner, wird über meine Minderwertigkeit stürcheln. Und so ist es bei allen Themen. Wenn ich irgendeinem Thema Raum gebe, wo mir eigentlich nicht so gut tut und mir irgendwo wichtig ist, dann haben wir festgestellt, Götze ist einfach das, was uns wichtig ist, oder? Und wir dem Raum geben, dann werden wir über das stürcheln. Und ich habe vor kurzem ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem zum Thema, das ist vor allem für die Männer, unser Lebensbereich vom Arbeiten, wo wir doch fachkompetent sind. Wenn wir uns selber in der Arbeit zu wichtig nehmen, dann ist es so, dass wir irgendeine in gewissen Situationen über das werden stürcheln und in Stress kommen, wenn wir dort, wo wir unsere Fachkompetenz eigentlich haben, das gleich nicht richtig machen können, beziehungsweise plötzlich in einen Bereich kommen, der neu ist, und dann kommen wir in Stress. Weil wir dort irgendwo eben unsere Lehre, das, was wir gelernt haben, das geht uns für alle, irgendwo als Teilbereich gesehen, wo wir kompetent sind. Sind wir auch partiell. Aber schlussendlich ist das auch wieder der Bereich, wo der Herr der ist, der das Gelingen schenkt. Nicht mein Können. Und das gilt jetzt für alle Belange, sei es musikalisch, sei es künstlerisch, sei es mit Singen, sei es mit Kind, sei es mit whatever. Das Gelingen bei allem schenkt schlussendlich der Herr. Und wenn wir auf unsere Fähigkeit abstützen, dann machen wir einen Götzendienst. Nur so als grosse Klammern, oder? Und darum ist es ganz, ganz spannend, dass der Herr, ein Mose, der ihm die 10 Gebote gibt, noch einmal das sagt, tu nicht mit den Leuten aus dem Land partnern. Tu nicht mit deiner Fähigkeit partnern, tu nicht mit deinem Stolz, deiner Minderwertigkeit, was auch immer, mit ihrer Redegewandtheit, whatever, du nicht mit dem Partner und denk nachher, dass das ist, was schlussendlich gut kommt. Du wirst über das gestürcheln irgendwann. Oder? Und er führt noch ein paar weitere so Feste und Gesetze aus, die ihm wichtig sind. Und er sagt am Schluss im Vers 27, und der Herr sprach zu Mose, schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund geschlossen. Oder? Und er war all da bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte, und aß kein Brot und trank kein Wasser, und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Oder? Ich denke, wenn wir das jetzt kurz sagen, die 40 Tage, das ist nicht so viel durchzusehen, oder? Wenn wir aber dann weiter hingefahren, davon schauen, was er ihm alles erzählt hat, oder? Dann merke ich, das war ein ganzer Haufen. All die Ordnungen, die man angeschaut hat, ganz 3. Mose, Teil vom 4. Mose, das war alles in dieser Zeit gewesen, nachher, wo er oben auf dem Berg war. Und der Herr ihm einfach ganz klar noch hochpräzise Instruktionen gegeben hat. Oder? Und der Mose hat das scheinbar offensichtlich aufgeschrieben, oder? Sonst könnte man es heute nicht nachlesen. Oder? Und so ist jetzt der Herr mit dem Mose unterwegs gewesen. Der Mose war jetzt 40 Tage lang in der Gegenwart vom Herr gewesen, und die Gegenwart hat offensichtlich abgefährt. Und zwar signifikant. Oder? Als nun Mose vom Berg Sinai in Abstieg hatte, er die 2 Tafeln des Gesetzes Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Oder? Der Mose hat glänzt. Einfach gestrahlt. Wirklich abartig gestrahlt. Oder? Als aber Aaron und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Ist das nicht so etwas gewesen? Wir sagen, er hat einen Strahlen im Gesicht gehabt, oder? Ja, okay, also. Das war Strahlen im Gesicht gewesen, dann er wirklich, oder? Und gleich merke ich, dass doch das, was passiert, wenn ein Mensch sich für einen Herrn entscheidet, seinen Gesichtsausdruck verändert. Man sagt so viel, der Gesichtsausdruck ist anders geworden. Weil der Herrschaftsbereich geändert hat. Und das ist der Anfang von diesem Strahlen. Das ist der Anfang von diesem Strahlen, der passiert. Und in Situationen, wo der Herr wirklich nachher einem begegnet, und uns wohltut, dann verändert sich unser Äußerliches auch sichtbar. Und für mich werden Leute schöner, je mehr sie vom Herrn verändert werden. Das ist etwas, was mich einfach täuscht. Menschen werden schöner, je mehr sie vom Herrn verändert werden. Und zwar aus dem Grund, weil ihre Ausstrahlung, ihre Haltung, ihr Gesichtsausdruck wird immer angenehmer. Immer freundlicher. Menschen werden schöner durch die Veränderung vom Herrn. Und es gibt wirklich schöne Menschen, wenn du in die Augen schaust, ist es einfach leer. Einfach leer. Und das ist wirklich nicht mehr schön nachher. Das fällt mir wirklich immer mehr und mehr und mehr auf. Und die Menschen, die den Herrn kennen und sich vom Herrn verändern lassen, die werden schöner. Gut, es hat sicher damit zu tun, dass man mit der Zeit schon nicht richtig Vater definieren und nicht nur einfach über ein süßliches Erstes Erscheinungsbild. Aber trotzdem verändern sich Menschen durch die Veränderung vom Herrn. Sie werden einfach prinzipiell anziehender. Und wenn sie es nicht werden, haben sie irgendwo im falschen Ort eine Veränderung versucht vorzunehmen. Aber das lassen wir jetzt einfach so. Das ist nicht das Thema von heute. Oder? Und dann hat der Mose ihn gerufen. Und dann haben sie es erkannt und sind ihm begegnet. Aber jedes Mal, wenn der Herr Mose begegnet ist, ist der Mose dann zurück und hat den Schleier vor das Gesicht da. Damit die Leute ihm begegnen können. Und das ist etwas, was wir auch nur einmal in der Bibel finden. Von jemandem, das so passiert ist, wieder bei Mose. Und wenn wir jetzt das anschauen und schauen, wie der Herr Mose begegnet ist, muss man sagen, okay, da haben wir eine absolut außerordentliche Situation. Mit einer persönlichen Interaktion zwischen dem Herr und dem Mose, der einfach seinesgleichen sucht. Oder? Unvergleichlich. Und ich merke irgendwie, es ist mir wichtig, dass wir verstehen, mit was für einer Nähe der Mose mit dem Herrn unterwegs war, um zu sehen, was der Mann für eine Stellung hatte. Ich merke, je mehr und mehr über den Mose nachdenken, muss ich sagen, okay, das ist, denke ich, etwas zum Nachliefern. Absolut zum Nachliefern. Oder? Die meisten, die mich kennen, wissen, dass der Paulus mich wirklich beeindruckt und den Paulus obergenial finden. Und der sagt, folgt meinem Beispiel, wie ein Fisch für Christi folgen. Und der Paulus tut sich als allergeringsten unter denen, die zum Herrn gekommen sind, bezeichnen, weil er sein Volk vorher verfolgt hat. Wie sieht es denn aus mit dem Mann hier? Wo der war, der sein Volk in die Freiheit geführt hat, als allererster. Ich merke, der Mose hat eine absolut einzigartige Rolle und Position. Aber wo hat er angefangen? Als Mörder. Schon noch spektakulär, he? Der Weg, den der Mann gemacht hat. Wo er selber versucht hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Herr so mit ihm redet und ihm so begegnet. Und sagt, ich habe dich mehr schauen von hinten. Du kannst mich sehen von hinten. Und es hat so abgefällt, dass die anderen nicht anschauen konnten. Und wir haben es mit einem Mann zu tun, der eine Herzenshaltung haben musste, die seinesgleichen sucht. Absolut. Und gerade so Menschen, wie ein David, wie ein Salomo, wir weniger noch, aber wie ein Paulus und auch wie ein Mose, wo man merkt, mit was für einer Herzenshaltung sie unterwegs waren, das sind drei Männer, wo ich denke, wo wir von ihnen brutal viel abschauen können. Wo wir wirklich lernen von ihnen. Der David war offensichtlich ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Buße wirklich gelebt hat. Der Mose war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er einfach von ganzem Herzen demütig war, wie kein anderer. Und der Paulus war ein Mann Gottes, weil er mit allergrößter Intensität nur das Evangelium verkündigen. Und ist nichts ist über dem gestanden, über dieser Botschaft Gottes. Das kannst du von den anderen zwei nicht sagen. Darum ist es ganz unterschiedlich, wie die drei Männer waren. Und gleich sind es drei Männer, wo ich muss sagen, wirklich zum Nacheifern. Und alle drei haben Begegnungen mit dem Herrn gehabt. Wo sie vom Pferd geschlagen haben. Oder whatever. Oder? Und der Mose war der von mir aus gesehen, wie ich sie zwischenzeitlich kennen, am nächsten jemand mit mir unterwegs war. Wie kein anderer Mensch. Und das ist für mich schon noch so eine Auszeichnung für den Mann. Und für die Aufgabe, die er wahrgenommen hat. Oder? Und ich habe gemerkt, ich will nicht bei dem bleiben stehen, dass ich einfach beeindruckt bin von dem. Sondern ich will schauen, wo kann ich selber näher kommen zu dem. Weil offensichtlich färbt es ab, und zwar gut ab. So dass der Mose wirklich weiterhin die Stellung hatte, wo er hatte, dass alle aufgestanden sind. Das ist der Mann, der alle aufgestanden sind, wenn er zum Zelt raus ist. Oder? Und ich merke, ich wollte diesen Männern gegenüber, die mir dienen, wirklich mit der entsprechenden Achtung und Ehrerbietung begegnen. Und wenn wir das aus dieser Geschichte mitnehmen, dass mehr möglich ist, und wir nicht depressiv werden in dem Sinne, sondern motiviert, und entsprechend diesen Männern gegenüber und diesen Frauen gegenüber entsprechend begegnen, mit der Achtung und Ehrerbietung, die sie verdient haben, glaube ich, dann haben wir zwei ganz, ganz grosse Sachen gelernt. Amen.